Heute in CT Uplink Sprachenlernen mit Apps und digitalen Helfern.
CT Uplink.
Buenos dias, mi nombre es Sophia Zimmermann und heute sprechen wir im Uplink übers Fremdsprachenlernen und wie uns Apps dabei helfen können. Oder eben auch nicht, denn das Versprechen von Apps wie Bubble oder Busuu ist schon ziemlich gut. Ne? Fremdsprachen quasi nebenbei lernen, ohne starres Kurskorsett und Präsenzunterricht, ganz individuell, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt. Ob das alles so stimmt? Also, wir schauen drauf, wie die funktionieren, was sie leisten und was sie eben nicht leisten, wo sie schwächeln. Und dafür habe ich mir ins Studio zwei ganz tolle CT-Kollegen eingeladen, nämlich Dorothee Wiegand und Nico Juran, die Hallo. In der CT 123 dazu nämlich einen Schwerpunkt betreut und geschrieben haben, kann ich so sagen. Und ich muss ja sagen, das Thema Fremdsprachenlernen, es fasziniert mich auch. Ich habe da wirklich auch so eine kleine Leidenschaft dafür. Im Studium war es mein Ziel, jedes Semester eine andere Sprache zu lernen. Ich bin da natürlich kläglich gescheitert. Ihr könnt euch das vorstellen, so ein halbes Jahr, das reicht einfach nicht. Vor allem Finnisch hat mich echt niedergestreckt. Ich weiß nur noch, überall irgendwie Nisse dranhängen. Aber da
das reicht ja, dann glaubt ja jeder Deutsche, dass du es perfekt sprichst.
Da ist wirklich nichts hängen geblieben, ja, das muss ich sagen. Außer das Spanische, das hat mich doch noch ein bisschen länger begleitet. Aber auch, weil ich es anwenden konnte tatsächlich. Wie ist das bei euch? Sprachenlernen, macht ihr das noch oder habt ihr da ein Ziel? Also meins ist ja, das Italienische zu lernen. Dorothee.
Bei mir ist schon so, durch die Arbeit an diesem Artikel habe ich gedacht, ach ja, warum nicht jetzt nochmal wieder so ein bisschen das olle, eingerostete Schulfranzösisch zum Leben erwecken. Ich glaube, da hätte ich schon Lust zu. Ansonsten liegt es lange zurück, dass ich Sprachen gelernt habe. Also bei mir war es so, in der Schule Englisch voll 5, da war fast das Abi gefährdet. Und dann hatte mir mein Patenonkel 3 Monate in England geschenkt und ich nur aus Höflichkeit dem Onkel gegenüber bin ich hingefahren, habe gedacht, schrecklich, irgendwie bringst du es hinter dich. Und habe dann gemerkt, was das ausmacht, wenn man mittendrin ist, wenn man einfach umgeben ist von dieser Sprache von morgens bis abends und ja, eben auch keiner Deutsch versteht. Man muss ja irgendwie anfangen rumzustümpern und dann wird's nach und nach besser und irgendwann macht's Spaß. Ja, ein bisschen Spanisch habe ich versucht, in der Schule auch und ich war auch mal in Spanien zum Sprachkurs. Und wie gesagt, Französisch, da habe ich mir immer so den Frust geholt. Ich weiß, ich war mal in Paris und alle waren so arrogant und haben mich nicht verstanden und haben so schrecklich schnell gesprochen und es war ganz furchtbar. Aber vor einigen Jahren war ich mal ganz woanders in einer kleineren Stadt in Frankreich und plötzlich habe ich wieder Lust auf diese Sprache bekommen.
Sehr gut. Da kann man ja ansetzen. Nico?
Es war ja der Grund für diese oder die Idee zu diesem Titelthema ist ja dadurch entstanden, dass halt unter anderem so viele Leute während der Lockdowns und Corona gesagt haben, ich will mal die Zeit vernünftig nutzen und da gehörte ich auch zu. Und ich hatte halt auch Englisch, war bei mir so ähnlich wie bei Dorothee, also auch in der Schule, ganz okay, ganz mittelmäßig. Ich habe dann allerdings einen US-Austausch gemacht und da wurde uns dann gesagt, ihr kommt in Gastfamilien, wo dann jeweils der Gastsohn oder die Gasttochter Deutsch lernt. Und es stellte sich dann raus, ich kam da Freitagabend an und es stellte sich dann raus, niemand in dieser ganzen Familie, wo ich reingekommen bin, sprach ein Wort Deutsch. Und dann bist du einfach geliefert und dann merkst du einfach, wie wichtig es sein kann, plötzlich. Das ist ein wichtiger Punkt auch beim Sprachenlernen, wenn du wirklich sprechen musst, dass es dann auch wesentlich eine ganz andere Herangehensweise ist, auch für das Gehirn eine ganz andere Geschichte ist. Naja, und ich hatte halt auch Latein in der Schule, auch ganz mittelmäßig war ich da drin und deswegen habe ich Spanisch nur so als Arbeitsgemeinschaft gehabt. Ich habe über die Jahre tatsächlich Volkshochschulkurse besucht für Französisch, wo ich das auch erlebt habe, dass man irgendwie in Urlaub kommt. Man hat 1, 2 Sätze, die man gelernt hat und das ist fast das Schlimmste, was dir passieren kann. Du kommst hin und die Leute glauben einfach, du kannst das und rattern dann los und du stehst da und Blackout, ne? Das ist auch ein Thema in dem Artikel. Und ich habe es dann tatsächlich auch mit Chinesisch und Japanisch versucht, habe dann aber auch gemerkt, naja, eigentlich nicht so für mich das Interessanteste irgendwie, wenn sich das darauf beschränkt, irgendwie im China-Restaurant oder beim Japaner Essen bestellen zu können. Also wo ist die Relevanz für mein tägliches Leben? und habe dann eben während der, des Lockdowns gedacht, naja, vielleicht dann wirklich mal Spanisch wieder aufpolieren. Und dann fing es eben an mit den Apps und da habe ich dann einfach angeblich laut der Apps super abgeschnitten und bin dann nach dieser ganzen Geschichte dann dazu gekommen, witzigerweise, dass ich mit Muttersprachler in Spanisch getroffen bin. Und das war nicht so glücklich, sage ich mal. Die Kenntnisse, die ich da erworben hatte, waren nett. Ich habe also wirklich eine Menge schon so irgendwie ein bisschen lesen können hier und ich fand mich auch super. Aber dann, das muss man eben merken, ne? Das ist Sprache, es sind halt viele, viele Elemente, die zusammengreifen müssen. Und es gibt halt einen Unterschied zwischen, ich kann was bestellen im Restaurant oder ich kann mir irgendwie nach dem Weg fragen, was alles super ist. Und ich möchte, und das geht ja vielen so, ich möchte eine Sprache fließend können. Ich möchte über alles Mögliche sprechen können, spontan sprechen können. Ich möchte Sachen heute, ist das ja normal, Netflix einfach irgendwas im Original gucken können, weil ich vielleicht auch merke, dass ich, wenn ich eine andere Sprache spreche, wie Englisch, dass das schon eine ganz andere Geschichte ist. Und ich möchte mich vielleicht habe ich sogar vor, auszuwandern, wer weiß. Gibt's ja auch immer mehr Leute, die sich das überlegen. Also eben halt dieses Fließende, das ist, das Flüssigsprechen ist nochmal eine ganz andere Sache als das, was ich dann eben halt standardmäßig habe, wenn ich vielleicht ein paar Phrasen mir drauf spreche. Ne?
Ja, du hast es gerade schon ziemlich treffend formuliert. Die Motivation, so eine Sprache zu lernen, eine Fremdsprache zu lernen, sind sehr vielfältig. Das trifft sicherlich auch für die Apps zu. Könnt ihr vielleicht so einen Überblick geben, was man da gerade so am Markt, in den App-Stores, was man da so für Angebote findet, grundsätzlicher Natur?
Also es gibt schon Apps, die speziell für die Reisevorbereitung gedacht sind und auch ganz gut sind, denke ich. Also du hast natürlich recht, Nico, wenn man so einen ausformulierten Satz auswendig lernt, dann kann es schief gehen, weil man dann den Eindruck erweckt, man versteht vor allen Dingen auch alles und kann alles sagen und so. Und trotzdem ist es natürlich ganz gut, wenn ich in ein Land fahre, dessen Sprache ich bisher gar nicht gesprochen habe, dass ich so ein bisschen ja in der Apotheke die Kopfschmerztablette kaufen. Dann der Klassiker im Restaurant, was zu trinken bestellen. Dann aber auch nach dem Weg fragen. Dann die so Fachvokabeln für Bahnverbindungen, für Busfahren, solche Dinge. Einfach dieses Alltägliche, was man als Tourist braucht. Und da gibt's Apps, die haben sich darauf spezialisiert. Da kann man eben dann einfach so Vokabeln und kurze Sätze pauken, ne?
Und dann gibt's natürlich eben halt diese große, die hattest du ja schon angekündigt, diese große Gruppe von Bubble, Duolingo, Busuu, die dann einfach irgendwie auch so ein bisschen übergreifend sind und die dann auch lange Jahre, einige haben, sind da ein bisschen zurückgerudert inzwischen, lange Jahre wirklich so eine Werbung gefahren haben, so 15 Minuten am Tag reichen. Also wir waren ja wirklich auch überrascht, ne? Man macht mal teilweise diese Apps auf und du hast halt, wie viele Minuten wollen sie pro Tag lernen? Und dann stehst du da irgendwie bei 10 regelmäßig und bei 15 irgendwie intensiv oder sowas, oder bei 25. Dann denkst du so, wow, also ich muss ja schon super sein, wenn ich 20 Minuten am Tag mache, wäre ich ja super klasse. Und da war dann, ist dann eben, da schwingt dann immer so ein bisschen mit unserer App können Sie dann perfekt die Sprache lernen. Die komplette Sprache, inklusive Grammatik, Lesen, Schreiben, Rechnen hätte ich mal nochmal gesagt, Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen. Und es ist halt tatsächlich so, dass man auf den Websites auch heute noch teilweise sowas steht wie, beherrschen Sie die danach komplett oder sprechen Sie über jedes Thema fließend mit Leuten. So, und da muss man dann eben halt hinterfragen, ob das tatsächlich funktioniert. Geht das tatsächlich, kann ich 15 Minuten am Tag investieren oder wie lange muss ich da investieren, bis ich halt so fließend spreche, wie mir das da versprochen wird?
Also ich würde sagen, wir bleiben mal bei diesen Apps, die sagen, wir können Ihnen die Sprache tatsächlich beibringen, sodass Sie super sprechen können. Mit welchen Konzepten machen die das denn? Wie unterscheiden die sich da oder sagst du, das ist eins?
Naja, also was halt ganz wichtig ist an dieser Geschichte ist, sie wollen halt einfach aus dieser, also dieses leichte miefige, ne, Kursbuch, Lehrer und feste Stunde wollen sie raus. Das ist halt einfach diese Idee, deswegen auch die 15 Minuten. Man soll das so in den, was du ja auch anfangs angesprochen hast, in den Alltag sozusagen integrieren können, ohne dass es groß den unterbricht. Ich sitze im Zug, ich sitze im Wartezimmer vom Arzt oder was und dann schmeiße ich das rein und mach mal meine 15 Minuten. Das ist die eine Geschichte. Also es sind immer sehr kompakte, sehr kleine Lektionen. Es ist wirklich, alles ist immer extrem runtergebrochen. Und die zweite Geschichte ist, wir müssen natürlich nicht vergessen, wir haben hier so ein Mobilgerät, also wir haben hier so ein Smartphone, das hat natürlich eine gewisse Fläche und da möchtest du und ich nicht irgendwie stundenlang irgendwas drauf tippen. Also was machen die? Irgendwelche Geschichten wie Fülltexte, ich muss Sachen in eine bestimmte Reihenfolge bringen, ich habe Multiple-Choice-Geschichten. Also ich habe immer solche Sachen, die wo ich einfach irgendwas schnell zusammenklicken kann häufig. Und da fängt es eben an, schon schwierig zu werden. Dann ich muss es so runterbrechen als Programmierer, dass es halt häufig nicht viel mit der Realität zu tun hat. Ich habe halt einfach nicht diese Geschichte, wenn ich mit jemandem freispreche, dass neben mir jemand mit Schildern steht und ich muss nur sozusagen die richtigen Vokabeln raussuchen, aus diesen, die mir gezeigt werden sollen. Ich muss im Kopf die Vokabeln haben, ich muss den Satz zusammenbauen und ihn grammatikalisch hinkriegen und ich muss ihn vernünftig aussprechen. Das ist eine Menge Leistung, die ich beim Sprechen in kürzester Zeit, also in Echtzeit, leisten muss. Und das ist die Frage, bereiten mich die Apps darauf vor?
Genau, und die Apps versuchen das, wie du gerade schon gesagt hast, mit so kleinen Aufgaben, ne, wo man Fülltexte ergänzen muss. Das heißt, man hat quasi als Mensch, der das quasi anwendet, hat man eigentlich nie den ganzen Blick, weil man immer, weil man ist quasi darauf trainiert, die Lücke zu finden und quasi so ein bisschen Inselbegabung quasi zu erlangen. Aber diese Apps versprechen ja trotzdem, dass man diesen gesamtheitlichen Blick erlangt.
Wie
soll denn das funktionieren?
Ja, es funktioniert nicht. Sagen wir es mal so. Also das Problem ist, es gibt eine wunderbare Geschichte, ist das Hören. Ja, du hörst was und wenn ich dir jetzt langsam einen kurzen Satz vorspreche, dann ist es relativ unproblematisch. Ich habe es teilweise, dass wenn ich irgendwie was höre, selbst meine Frau, die Spanisch überhaupt nicht spricht, sagt, Mensch, das habe ich sogar verstanden, weil ich Französisch spreche, weil es so nah da dran war. Und du hast eben genau das Problem, dass es hat nichts damit zu tun, wenn Leute schneller sprechen, wenn sie mit idiomatischen Redewendungen irgendwie reinbringen, irgendwas, was so Jugendsprache, tagtägliche Ausdrücke, die man nicht unbedingt in jedem Lehrbuch findet. Aber auch Dialekte, Akzente und. Und gerade in dem Moment, das erleben wir beim Hören dann, dass wir am Anfang immer versuchen, alles zu verstehen. Also was hat er jetzt da gesagt? Jetzt sagt das Wort, das Wort, das Wort, das Wort. Und ich versuche alles einzeln zu übersetzen. Das überfordert unser Gehirn so sehr, dass wir es in dem Moment, wo wir zu so einem Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiterkommen, kommt gar nichts mehr rein. Also wir den zweiten und dritten Satz, wenn die mehrere Sätze hintereinander sprechen, die kriegst du gar nicht mehr hin. Deswegen ist es dieses fiese, was ich vorhin schon sagte, dieses Blackout-Gefühl. Du stehst da und fühlst dich total blöd und kannst gar nichts mehr verstehen. Und das ist genau das, was du lernen musst, so in Inseln zu hören. Also du gehörst eigentlich, wenn du Englisch zum Beispiel gut sprichst, hörst du gar nicht mehr unbedingt den ganzen Satz, aber du weißt einfach, was derjenige sagt. Und wenn mal was fehlt, dann erschließt sich das für dein Gehirn automatisch. Also du hopfst so ein bisschen von Insel zu Insel. Aber das lernst du nur, wenn du eben nicht nur dieses langsame Vorgesprochene kriegst. Mit der Zeit muss gesteigert werden, mit der Zeit muss jemand vielleicht mal Dialekt sprechen, mit der Zeit muss einfach auch ein längerer Text kommen. Und was ganz schön ist, ich hatte Professor Dr. Wülfe von der Uni Leipzig interviewt, die dafür eine Expertin ist. Und die hat gesagt, es sollte auch vor allen Dingen Nebengeräusche kommen. Und das war mir einfach auch nicht ganz klar. Jeder Deutsche kennt das. Ja, ein deutscher Muttersprachler. Du stehst beim Bahnhof auf dem Bahnsteig und es kommt die Durchsage. Und du denkst, um Himmels Willen, ich habe kein Wort verstanden. Und jetzt stell dir das Gleiche vor, wenn du auch noch kein deutscher Muttersprachler bist und da kommt eine Durchsage, dann bist du geliefert. Das ist eine Notsituation und auf die musst du trainieren.
Und gehen die Apps aber darüber hinaus? Bieten die irgendwelche Hilfestellungen an, dass man an der Stelle vielleicht doch weiterkommt? Haben sie vielleicht doch sowas wie ein Kursprogramm auch parat?
Genau, das ist der Witz. Während auf der einen Seite diese Hersteller nach außen hin weiterhin nur die Apps stark bewerben, ist es im Hintergrund so, dass es mehr und mehr drumherum aufgebaut wird. Also fast jeder der Anbieter, Duolingo, Busuu, Babbel, haben inzwischen Podcasts, wo du längere Texte hast, teilweise mit Transkriptionen, also mit Mitschriften, dass du es nochmal nachlesen kannst. Und was ganz interessant ist, das ist ja der zweite Artikel, das sind ja drei Artikel in dieser Reihe. Der zweite Artikel ist dann über Babbel Live und Busuu Live, wo es halt darum geht, dass du so rund um die Uhr wann du willst, aber dann eben halt wirklich so Gruppen-Live-Unterricht nimmst. Du wirst also in eine Gruppe geschmissen mit mehreren Teilnehmern, das ist wirklich teilweise weltweit. Also ich habe dann in Kursen gesessen mit Kanadiern, Leuten aus der Ukraine, aus Frankreich, was auch immer. Und du lernst dann tatsächlich live online mit einer Lehrerin oder einem Lehrer Spanisch oder Französisch oder was auch immer. Aber das ist eben genau das. Das, was da fehlt in der App, wird dann dadurch ersetzt.
Kann man das auch am Smartphone machen oder würde man dafür dann wieder irgendwo anders
hinwechseln? Nein, du könntest das auch am Smartphone machen, aber es ist häufig natürlich bequemer am PC. Generell ist es sowieso so, dass wenn man zum Beispiel Duolingo am Smartphone benutzt und dir das anguckst, Duolingo über den Webbrowser, erlebst du schon, dass da plötzlich längere Texte sind. Wenn du auf Englisch zum Beispiel als Ausgangssprache, wenn du das kannst, statt auf Deutsch stellst, dann hast du teilweise sogar mehr Möglichkeiten. Leider ist es so, dass gerade als Deutsch, als Ausgangssprache nicht immer von allen Herstellern komplett super toll unterstützt wird. Häufig ist Englisch eben halt die bessere Wahl. Aber jeder dieser Hersteller hat inzwischen Zusatzangebote, die wir in diesen drei Artikeln dann auch dann vorstellen, wo man eben halt genau diese Lücken füllen kann, die wirklich auf jeden Fall bei diesen Apps sind.
Und ich würde jetzt trotzdem gerne meine Lanze für die Apps brechen.
Ja, die sind, ja. Genau.
Ich denke mal, die Apps leisten so in etwa das, was früher der Schulunterricht, zumindest ist der Anfangsunterricht, auch geleistet hat. Da hatten wir auch Vokabeln, die wir lernen mussten, ganz einzeln, ohne dass schon ein ganzer Satz gesprochen wird. Da hatten wir auch Lückentexte, die natürlich, klar, oder Multiple Choice, klar, gibt's da vier verschiedene Varianten und eine davon ist richtig. Und das ist nicht so wie im richtigen Leben. Und trotzdem glaube ich, dass es auch einen Lerneffekt bewirkt. Ja, das sind die ersten Schritte. Und das muss später ergänzt werden durch Videos im Original schauen, durch Podcasts hören, durch längere Texte lesen, gar keine Frage. Aber ich würde sagen, so eine gewisse Berechtigung haben diese Apps schon. So für den allerersten Anfang. Absolut. Um überhaupt so, du hast ja auch das in deinem Artikel aufgedröselt mit den 6 Sprachniveaus. Da gibt's ja diesen europäischen Referenzrahmen. Fängt an mit A1, A2 und ich glaube, auf diesen niedrigen Niveaustufen, da können die Apps mir schon helfen. Also ich fand deinen Ansatz total toll, mal zu fragen, wie weit geht es eigentlich mit den Apps und wo hört das eben auch auf? Weil ich glaube, dass viele Leute sich Frust holen mit diesen Apps, die sagen, komisch, da steht es doch in der Werbung, mit diesen Apps werde ich fließend sprechen. Alle anderen scheinen das zu schaffen, nur ich nicht, es muss an mir liegen. Nein, das ist Quatsch, es liegt an der App, natürlich. Irgendwann hat sich's ausgeäppt, so, ja, wenn man diese untersten Niveaus gemeistert hat mit der Sprache. Und trotzdem finde ich, die machen Spaß.
Ja.
Kann man auch mal sagen, ne? Die erinnern mich.
Du kannst
mich
sie auch weiter
Tag.
Benutzen. Ja. Auch wenn du, ja. Auch wenn du einen ganz normalen VHS-Kurs machst, macht das Sinn, die Apps
nebenher,
zu machen. Und nutzen, da möchte ich Dorothee auch nochmal unterstreichen. Da hat sie auch völlig recht. Das hast du in deinem Artikel auch schön geschrieben. Das ist so eine Art Leitfaden. Also versuch mal eine Sprache ohne sowas. Also du kannst ja auch selber schlecht Sachen zusammensuchen. Es ist auch gut, wenn du irgendwie so eine Richtschnur hast, an der du dich ranhangeln kannst. Womit fange ich an? Was könnte interessant sein? Und darauf aufbaust. Also du kannst dir selbst so eine Duolingo-Bubble oder was, teilweise sind die ja kostenlos, kannst du dir da auch nehmen, um da sozusagen von da aus selber weiter das zu sagen, okay, das habe ich jetzt, dieser Part, den habe ich jetzt da gemacht, jetzt möchte ich meinetwegen da ein bisschen weitermachen und nach einer zweite oder dritte App vielleicht irgendwas anderes oder was auch immer, aber eben halt, dass du irgendwann überhaupt eine Richtschnur hast, weil gerade dieses, die viele Leute wissen ja auch gar nicht, wie fange ich denn jetzt an, also wenn ich jetzt beispielsweise irgendeine exotischere Sprache lerne, wüsste ich jetzt auch nicht, okay, Japanisch, wie fange ich denn jetzt an, mit welchem Sprachsystem, mit welchem Schriftsystem oder was auch immer, also selbst da gibt es Sachen, die mir da total helfen können. Muss halt bloß irgendwo realistisch bleiben. Ne? Man muss es halt irgendwo realistisch einschätzen.
Du hattest vorhin gefragt, was haben die für ein Konzept? Ich glaube, man kann so ganz grob 2 Konzepte unterscheiden. Und zwar gehen die einen mehr so in Richtung Sprachen lernen, wie ein Kind das lernt. Ein sehr kleines Kind, muss man ja auch sagen, macht ja so Versuch und Irrtum. Und Nachahmung ganz viel, wie zum Beispiel eben auch eine KI lernt. Ja, also das Kind kriegt mit, immer wenn ein Wort gesagt wird, sagen wir guten Morgen, immer wenn guten gesagt wird, dann kommt höchstwahrscheinlich morgen hinterher. Das gehört wohl irgendwie so zusammen. Und wenn es das 7-mal gehört hat, dann passt das irgendwie so und dann ist das abgespeichert. Und da gibt's Apps, die das versuchen, die vermeiden dann ganz doll, also jetzt dir als Deutsche zum Beispiel, auf Deutsch irgendwas zu erklären. Die bleiben ganz und gar in der Fremdsprache und da geht dann ganz viel über Bilder.
Welche wären das zum Beispiel?
Also ein früher Vertreter davon war Rosetta Stone. Die haben das so ein bisschen salonfähig gemacht, so diesen Ansatz. Ne?
Das ist aber auch sehr kostenintensiv.
Ja. Das,
ne?
Das ist eine ziemlich teure App. Ich weiß zum Beispiel, Berlitz hat das früher auch mal, da hieß es immer Total Exposure, also so einfach nur in die Sprache eintauchen, nur Fremdsprache. Das ahmt auch so ein bisschen so das nach, was man eben hat, wenn man im Land selber ist. Ne? Und dann gibt es eben andere Apps, die haben mehr so einen Ansatz wie Schulunterricht, wie ein Lehrbuch. Die erklären dir grammatische Zusammenhänge, die erklären dir beim Vokabellernen vielleicht eine Wortfamilie, was gehört so zusammen und so. Ne? Und da glaube ich, da kann man schon mal so mit beiden Arten vielleicht mal ausprobieren und so in sich reinhorchen, was bin ich für ein Lerntyp? Möchte ich lieber Erklärungen oder möchte ich dieses Versuch und Irrtum-Ding da und 5-mal scheitern und dann plötzlich merken, okay, das Bild war doch jetzt was anderes, jetzt habe ich es endlich begriffen und jetzt tippe ich immer auf das richtige Bild. So, ne? Ich glaube, es hängt auch, wie Nico sagt, ein bisschen davon ab, was will ich lernen? Ist es eine europäische Sprache, die dem Deutschen ähnlich ist? Vielleicht helfen mir dann da so ein paar grammatische Erläuterungen weiter. Und wenn es eine ganz andere Sprache ist, aus irgendeinem Inselstaat.
Finnisch.
Finnisch oder, ist ein gutes Ding, weil es halt sehr, also ich erinnere mich, Helsinki, witzigerweise muss ich dran denken, ich war mal da eine Stunde lang in so einer Bootsfahrt, haben wir gemacht, und da waren außer mir nur Finnen. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Als Deutscher, ich habe meinen Kopf hat irgendwie, also ich habe gedacht, der springt, weil es wirklich, ich habe immer darauf gewartet, dass irgendjemand mal was sagt, was ich aus dem Deutschen kenne. Also irgendwas, ne, du manchmal, also kennst du das, aus vielen Sprachen. Ich so, okay, das sagen wir genauso oder das, oh, das klingt ja total so ähnlich wie bei uns und da kam nichts. Das war völlig irre. Ja,
ja, sehr gut. Mhm. Okay, diese beiden Konzepte, also Trial and Error, wie ein Kind lernen, was klingt ja für mich schon fast nach der sinnvolleren Methode. Zumindest nach einer, die vielleicht nachhaltig ist, weil man ja selber an sich scheitert und
quasi. Das musst du aber auch mögen. Es gibt Leute, die mögen das nicht. Also das, wir haben ja das Problem ist, ein Grund, warum die Leute Apps so mögen, ist, weil sie natürlich intim mit dieser App das lernen. Es gibt ganz viele, die sagen nicht nur, ich finde das miefig bei der VHS oder was oder in irgendeinem Kurs, sondern denen ist das peinlich. Die sagen einfach, wenn ich da vor allen scheitere, ist es natürlich häufig. Nee, also es ist normalerweise nicht so, weil alle scheitern, keine Angst, ne? Kann ich nur aus Erfahrung sagen, man scheitert gemeinsam, aber es gibt halt vielen, denen ist das wirklich peinlich und gerade wenn du in irgendeinem Kurs bist und dann merkst du so, okay, jetzt haben 2, 3 andere das schon verstanden, aber ich immer noch nicht, dann ist das für viele so, so unangenehm und deswegen ist es halt so ein bisschen, das muss halt jeder für sich wissen. Ich meine, es ist halt so, einer ist mehr der visuelle Typ, der andere ist mehr der muss das irgendwie alles erklärt bekommen von jemandem, der andere muss es selber erleben. Das musst du halt für dich ausmachen. Deswegen gibt es eigentlich, glaube ich, kein gut oder schlecht oder kein besser oder schlechter. Das ist einfach, wie es einem persönlich am besten passt.
Kommen wir nochmal zu diesem europäischen Referenzrahmen für Sprachen zurück. Also diese Apps quasi auch, das trifft wahrscheinlich auf alle zu dann, die sagen einem quasi, man erreicht dieses Sprachniveau.
Sagen wir es mal so. Nein.
Nein. Okay, aber sie sagen im Prinzip, man kann dieses Sprachniveau erreichen. Mhm. Bekommt man denn auch Zertifikate beispielsweise ausgestellt, die einem irgendwie bescheinigen, dass das so ist, dass man das kann?
Ja, aber was sind die wert? Was ist es wert, wenn mir ein App-Anbieter ein Zertifikat ausstellt. Es gibt Schulen, die tatsächlich so ein Programme haben, wo es offizielle Tests gibt. Cambridge English ist es zum Beispiel. Da gibt es durchaus auch Zertifikate, die dann sogar nach teilweise, also da muss man immer vorsichtig sein, da anerkannt werden. Aber das war ja der Witz, ne? Der Anfang, als wir hier angefangen haben zu recherchieren zu dem Thema, haben mehrere Kollegen und Bekannte, Freunde von mir ihre Zertifikate von irgendwelchen Apps geschickt und haben dann wirklich gesagt, hier, guck mal, laut Zertifikat bin ich irgendwie Ende B2. Das heißt einfach, ich müsste jetzt eigentlich schon relativ gut sprechen können und manche sagen, das ist flüssig und so und ich kann nicht mal draußen richtig nach dem Weg fragen. Also das war ja war einer der Gründe, dass die Leute so frustriert waren, weil man eben irgendwelche Zertifikate ausgestellt bekomme, die aber das Papier oder was auch immer nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind. Und das ist eben halt das Riesenproblem. Also deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja, es wird gerne mal mit irgendwelchen Einstufungen nach diesem europäischen Rahmen geworben. Aber wenn du dann mal hinguckst, mit welchem Kurs, ab welcher Stufe habe ich denn jetzt was erreicht, da werden die Aussagen schon viel vorsichtiger. Also man wird da sehr vorsichtig.
Du hast das ja zum Beispiel auch irgendwo geschrieben, dass man auch, was das Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben betrifft, auf unterschiedlichen Niveaus sein kann.
Absolut.
Also vielleicht bringt mich die App dazu, dass ich auf, sagen wir mal, Niveau B1 oder so sprechen kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich längere Texte gut verstehen kann, die so ein bisschen anspruchsvoller sind oder so. Weil dieses Lesen von längeren Texten mit echten alltagstauglichen Inhalten, das machen ja die Apps nicht. Das will ich ja auch nicht auf so einem kleinen Smartphone-Bildschirm haben, ne?
Wie sind denn diese Apps didaktisch aufgebaut? Wir haben das ja schon mal so ein bisschen angesprochen, aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe tatsächlich noch keine benutzt. Ich habe mal versucht, Gitarre via App zu lernen. Das hat mich sehr frustriert. Deswegen habe ich mich beim Sprachelernen noch nicht an diese Apps rangetraut. Wie muss ich mir die denn vorstellen, wenn ich mich da reinknicke? Was für Materialien kriegt man? Wie gut ist das alles aufbereitet? Was nimmt man da vielleicht für sich auch?
Also
mal kann man auch was analog für sich? Aber jetzt stelle ich die Frage zu lang. Also wie sind die didaktisch spieltechnisch aufgebaut.
Ein Stichwort ist sicherlich Gamification. Das muss man jetzt mögen. Ja, also da ist mir jetzt so vor allen Dingen vor Augen Duolingo, wenn du dir das anguckst, da denkst du im ersten Moment, hups, ist die für Vorschüler gedacht. Also da sind wirklich so quietschbunte, kleine, putzige Bildchen immer drin und so. Und dann ist da so eine Eule, die immer dich lobt, wenn du schön geübt hast und so.
Wie beim Tiptoy.
Ja, aber es gibt auch andere, die auf Gamification setzen. Da kriegst du dann eben einen Orden. Wenn du 7 Tage am Stück schön gelernt hast, dann gibt's irgendein Blümchen, Kleberchen, eine Belobigung. Ja, das muss man ja nun auch mögen. Andererseits finde ich es schon auch ganz vernünftig, dass sie das nachhalten. Warst du wirklich jeden Tag einmal drin in der App? Hast du dich jeden Tag irgendwie, und wenn es nur 10 Minuten waren, ein bisschen mit der Fremdsprache auseinandergesetzt? Das ist so schlecht nicht, wenn da so ein ganz klein bisschen dieser erhobene Zeigefinger der App dahinter ist und du denkst, oh, heute noch nicht geübt, ach komm, mach ich nochmal eben schnell auf. Ne? So. Und das andere ist eben, wie viel verschiedene Übungsformate haben die Apps? Manche setzen so auf ganz bestimmte schematische Abläufe, die kehren dann immer wieder. Wenn das die Abläufe sind, mit denen ich gut lernen kann, ist das für mich okay. Wenn ich mehr Abwechslung brauche, brauche ich dann eben auch eine andere App. Ne? Also bei Monly weiß ich, da habe ich so ein bisschen rumgespielt damit. Das hat mir schon ganz gut gefallen, weil Nico ja eben auch sagte, man muss halt schnell auch ins Sprechen kommen. Ne? Natürlich muss man erstmal ein paar Vokabeln lernen, aber man sollte sehen, dass man möglichst schnell eben auch das eigene aktive Sprechen anfängt zu trainieren. Und da war das dann eben so, da werden so wie in so einem Chatverlauf, siehst du da auf deinem Smartphone-Bildschirm Dialoge, der eine sagt was, der andere sagt was, und dann kommt irgendwann, dann bist du dran und es kommen 3 verschiedene Alternativen, die du sagen kannst. Und du suchst dir eine aus und sprichst die in dein Handy rein.
Ah.
Ja, und die App bewertet dann so ein bisschen, wie war jetzt die Aussprache. Und das fand ich ganz gut, denn da üben sich so typische Dialogformulierungen ein. Das finde ich gut oder ich mache mit oder das passt mir nicht so oder so diese typischen kurzen Sätze, die man ja oft braucht. Ne? Und das ist recht spielerisch, aber ich werde eben animiert, aktiv zu sprechen. Jetzt was anderes, Hörtraining. Da finde ich es ganz wichtig, wenn ich eben gerne über akustische Reize lerne, wenn das mein Weg so ist, dann ist das grundsätzlich gut. Aber dann sollte ich eine App haben, wo wirklich Muttersprachler sprechen. Also wo richtig Audioschnipselchen drin sind, die aufgenommen worden sind im Studio von Muttersprachlern. Es gibt andere Apps, die nutzen synthetische Stimmen.
Genau, kannst du da vielleicht mal kurz vielleicht sagen, wer nutzt oder weißt du, welche Apps Muttersprachler nutzen und welche synthetische Stimmen nutzen?
Nee, das weiß ich nicht auswendig. Aber das, es gibt einen Test, auf den ich auch verwiesen habe, von vor 2 Jahren vom Kollegen André Kramer. Der ist eben richtig mit so einer Testtabelle und da steht das dann genau drin. Ansonsten, die Apps haben ja fast alle so Schnupperversionen, die kostenlos sind, da kann man so ein bisschen mit ausprobieren und dann hört man das ja. Ne? Mhm. Ich meine, diese typischen synthetischen Stimmen, die sind ja auch nicht schlecht und die sprechen ja auch viele schon sehr richtig aus. Und trotzdem, zum einen ist es ermüdend, die längere Zeit anzuhören und zum anderen kann es eben auch immer mal sein, dass so eine synthetische Stimme dann eben irgendein Wort doch falsch ausspricht. Also wenn ich viel über akustische Reize lernen möchte, dann sollte ich schauen, dass das hochwertige, gute Akustikbeispiele sind, die in der App hinterlegt sind.
Mhm. Ich glaube, wenn wir über didaktischen Ansätze sprechen, da finde ich Busuu ganz interessant. Aus dem einfachen Grunde, das ist so eine App, die haben selber gemerkt, das größte Problem ist frei schreiben zum Beispiel. Also du hast frei schreiben, frei sprechen. Du hast immer das Problem, dass wenn du, das haben wir ja darüber gesprochen, dass wenn du Sachen zusammenklickst, bleibst du immer in so einen Schienen. Selbst wenn du jetzt sagst, ich wechsle auf die Web-Oberfläche, die hat vielleicht längere Texte, aber auch da wieder ist eine Schiene. Denn das Problem ist, wenn ich jetzt zu dir sage, du schreib mal, was du am Wochenende gemacht hast, dann finden wir beide keinen Rechner, der das analysiert, ob du das vernünftig geschrieben hast. Der kann vielleicht Grammatik oder sowas kontrollieren, aber der weiß nicht, ist das sinnvoll, was du da fabriziert hast. Das heißt, da bräuchten die jetzt die ganzen App-Hersteller Leute, die Ausgebildete sind, Linguisten sind, was auch immer, die da ausgebildet sind und deine Sachen kontrollieren. Und da hat Busuu gesagt, okay, das funktioniert nicht, das können wir nicht leisten, aber wir können Folgendes machen, wir haben so eine Community-Funktion jetzt eingebaut, haben die eingebaut. Das heißt, die geben immer eine Aufgabe vor und du sollst dann mindestens, das wird auch kontrolliert, mindestens so und so viel Zeichen oder so und so viel Wörter, musst du dann halt darauf die Antwort schreiben und die wird dann anderen Benutzern vorgelegt. Und die anderen Benutzer sind halt Muttersprachler in ihrer Sprache. So hat man so ein Tandem-System, so ein Austauschsystem, ist kein echtes Tandem, weil man ja nicht frei über was spricht, aber wenigstens so ein Community-System. Das ist von der Idee her super. Woran es da scheitert, also ich war am Anfang sehr begeistert. Als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, genau das ist es. Also super, total toll. Aber dann ist mir irgendwann aufgegangen, okay, Problem ist natürlich, die Leute, die das gegenlesen, auch wenn die Muttersprachler sind, hast du das Problem, die müssen sehr konzentriert lesen. Also jeder, der schon mal Texte gegengelesen hat, weiß, dass man sehr schnell Fehler überliest. Ich meine, das ist das tägliche Brot von jedem Journalisten, dass man irgendwann auch dann einfach so liest, wie man glaubt, dass es da steht. Und die zweite Geschichte ist, derjenige, der es korrigiert, sollte es natürlich wissen, wie es richtig heißt. Also ich habe dann leider Gottes während des Tests und mehrfach erlebt, dass die Leute halt munter das falsch korrigiert haben. Und da habe ich auch gedacht, naja gut, also wenn jetzt der Deutsche, der es irgendwie gegenliest, dem Spanier erklärt oder dem Italiener oder Franzosen erklärt, das ist korrekt und es war einfach absurd falsch oder umgekehrt, er sagt, der Fremdsprachler hat gesagt, hat es eigentlich richtig geschrieben, aber der Muttersprachler denkt, es ist falsch und korrigiert es dann hat es eben eher einen negativen Effekt. Aber an sich ist eben halt das so ein didaktischer Ansatz zu sagen, wir müssen halt raus aus diesen eingefahrenen Schienen, wir müssen die Leute dazu bringen, von sich aus mehr zu schreiben zum Beispiel, weil du in dem Moment, wo du schreibst, merkst du, wenn du jetzt schreibst, ich war am Wochenende einkaufen. Der Einkauf war lustig. Ich habe beim Einkauf das eingekauft. Dann merkst du irgendwann, es ist ein bisschen viel Einkauf. Und dann fängst du halt an, ne? Okay, wie kann ich das ersetzen? Ne? Dabei habe ich das gekauft oder besorgt. Dann fängst du an, Synonyme zu benutzen. Der Rückbezug auf den Satz davor. Das sind alles Sachen, die du lernst, dadurch, dass du wirklich dich damit beschäftigst. Mhm. Und du beschäftigst dich halt in dem Moment damit, wenn du so eine Aufgabe bekommst.
Indem man komplexere Aufgaben löst. Ja. Aber das klingt jetzt auch mit dem im Zusammenhang mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass sie auch Live-Kurse anbieten, diese Apps. Klingt mir das doch irgendwie auch wie so ein bisschen wie so eine Rückbesinnung auf sehr klassische Methoden. Absolut. Also Sprache im Tandem lernen, das ist ja auch irgendwie so alt wie das geschnittene Brot mittlerweile. Und diese Kurssysteme, das ist ja im Prinzip genau das Gleiche.
Aber da muss ich halt reingrätschen, da war es eben halt ganz witzig, weil eben um nicht sich da sozusagen genau diesen Vorwurf machen lassen zu müssen, macht halt zum Beispiel Bubble das so, dass sie sagen, so Live-Kurs ist bei uns Netflix-mäßig, das heißt Flatrate, so viel wie du willst, du kannst also Stunde nehmen, wir bieten rund um die Uhr und wirklich 24 Stunden am Tag bieten wir Kurse an zu allen möglichen Themen und du kannst ja frei aussuchen, wo du rein willst, dann gehst du da rein und kriegst Unterricht, fertig.
Aber wie muss ich mir denn dann so einen Kurs vorstellen? Also ich sitze da ja quasi virtuell.
Wie eine Videokonferenz, als wenn wir jetzt eine Videokonferenz machen. Du hast vorne einen Lehrer, du kriegst vorab dein Unterrichtsmaterial als PDF, das shared der dann und dann redet ihr alle miteinander und währenddessen schreibt die Lehrkraft in dieses PDF rein. Was auch nicht ganz unproblematisch ist, weil es wird aber im Artikel beschrieben, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, aber die generelle Geschichte ist, du sitzt mit 5, maximal 6 Schülern, das ist vorgegeben, je nach Anbieter, sitzt du halt in dem Kurs, häufig sitzt du sogar alleine da oder zu zweit, mit einem Lehrer, fängst dann ganz normal Smalltalk an und dann fangt ihr an, dieses vorgegebene von Busuu oder Bubble vorgegebene Unterrichtsmaterial durchzuarbeiten und auszuarbeiten.
Das ist ja aber auch so ein bisschen Präsenz, ne?
Das ist Präsenzkurs. Das ist ein Präsenzkurs, ein Präsenzkurs in Anführungszeichen, das ist ein Live-Kurs online. Das hat nicht. Und man dann sieht sind wir über die 15 Minuten am Tag, sind wir dann komplett
raus. Das ist man komplett raus und man sieht dann ja, man hat dann, wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe nämlich nicht in die Volkshochschule, weil ich die Leute da vielleicht nicht sehen will, weil ich ja eben mich schäme oder so, ne? Ist man ja im Prinzip genau vor diesem Problem wieder, weil man ja dann auch quasi mit anderen Menschen drin sitzt, die einen sehen und hören können.
Nachts um 3 den nimmst, dann bist du immer alleine.
Ist man immer alleine, nachts um 3. Ich meine, das ist ja nun aber auch ein Vorteil. Also für mich klingt das tatsächlich so, als hätten sich diese Apps eigentlich komplett aus diesem App-Gedanken eigentlich herausentwickelt und mittlerweile stehen die ganz woanders.
Kannst du ganz wunderbar daran sehen, wenn du dir die Bubble-Werbung anguckst während der Corona-Zeit mit diesem Alien, dürften einige kennen aus dem Fernsehen, da wurde sehr stark darauf abgehoben, dass der dieses Alien, diese App benutzt und danach perfekt in der Runde steht und einfach mal locker mit den Leuten spricht. Und wenn du die neuesten Werbevideos anguckst, dann wird plötzlich von der App als Teil des Konzeptes gesprochen und am Ende siehst du dieses Bubble Live. Dieses Angebot. Also ich glaube, die wissen es auch, aber die ist natürlich das Problem, die 15 Minuten ist natürlich in den Köpfen der Leute und zweitens ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Also es ist natürlich auch eine andere Geschichte, ob ich jetzt sage, mich kostet im ganzen Jahr meinetwegen so eine App so eine Gebühr von vielleicht 50 Euro. Oder ich habe halt das, dass ich plötzlich sage, naja gut, wenn ich jetzt irgendwie ein Monatsabo abschließe für so einen Live-Kurs, dann muss ich da vielleicht jeden Monat 50 Euro zahlen. Das gibt ja, sind ja auch naja, Dimensionen.
Ah ja, ne? Okay. Na, das ist,
auch ist ja nicht in der App drin sozusagen. Ah, ja. Du kriegst es nicht automatisch dazu, sondern das ist ein Extradienst.
Das ist quasi dann ein Medienbruch. Also ich habe auf den Apps, wie ihr beschrieben habt, diese Sprachlernprogramme mit diesem Gamification-Faktor, der mir quasi da setze in die Lücke das ein, sprich mal das vor, hör dir das an, ja. Und dann sagen die irgendwann wahrscheinlich, wenn du mehr willst, dann geh in unser Live-Programm. Ja. Ne?
Und ich würde das ganz gerne noch mal ein bisschen aufdröseln. Es sind jetzt nicht alle Sprachlern-Apps. Es gibt ja unfassbar viele Sprachlern-Apps. Ja? Und es sind jetzt nicht alle, die mittlerweile diesen Online-Unterricht zusätzlich anbieten.
Das sind Riesenanbieter, die großen Firmen, ganz die großen, richtig im großen Geschäft sind.
Genau. Das waren jetzt also die, die diesen Live-Aspekt noch anbieten, quasi so ein ganzheitliches Konzept.
Genau, das ist Bubble und Busuu in Deutschland und Duolingo weltweit, wobei die halt nicht auf Deutsch, wir haben jetzt uns darauf konzentriert und dann gibt es halt noch andere die Anbieter, die auch in diese Richtung gehen, aber es sind Lingoda und sowas, also es sind wirklich Hersteller, die wirklich groß im Markt sind, also keiner und da hat Dorothee total recht, also keine kleine Anbieter kann sich jetzt leisten, nebenbei auch noch irgendwie so einen Live-Unterricht aufzuziehen.
Aber es gibt dann andererseits wiederum Vermittler, die sich nur auf die Vermittlung von Online-Unterricht spezialisiert haben. Das heißt, wenn ich eine kleinere Lieblings-App habe, es gibt ja auch spezielle Sprachlern-Apps, die jetzt dann, sagen wir mal, nur asiatische Sprachen oder für eine ganz bestimmte oder von mir aus für die ganz klassischen Englisch, Französisch, Spanisch das nur anbieten. Wenn ich jetzt unter diesen kleineren, die jetzt nicht Bubble oder Busuu heißen, eine Lieblings-App habe, dann kann ich zusätzlich noch mir von einem anderen Anbieter diesen Online-Unterricht dazu kaufen. Quasi. Dann habe ich ja im Grunde dasselbe. Mhm. Dann habe ich meine Lieblings-App, die mir irgendwie besonders am Herzen liegt, mit der ich beim Arzt im Wartezimmer und so übe, mit der ich Wartezeiten überbrücke. Plus ich habe den Online-Unterricht, den ich bei
Italki, Preply, Verbling, ne, zum Beispiel. Das sind alles Dienste, die sind eigentlich nichts anderes als so eine Art Makler. Die vermitteln weltweit ja einen Online-Sprachlehrkurse, also Sprachlehrer, die mit dir einen Online-Kurs machen.
Da ist aber keine App dabei.
Da ist keine App dabei. Der Unterricht wird praktisch dann von dem Lehrer freigestaltet. Das ist jetzt nicht wie bei Bubble oder Busuu, dass die das Lehrmaterial vorgeben, sondern du sprichst dann mit denen, du machst frei, wann du möchtest, mit denen 1:1 oder auch einen Gruppenunterricht, triffst dich dann mit denen und dann sprichst du ab, danach wollen wir meinetwegen lernen und so habe ich mir das vorgestellt. Und dann hast du halt zum Beispiel Muttersprachler oder einen Deutschen, der das sonst schon diese Sprache unterrichtet und für den bezahlst du dann pro Stunde so und so viel Euro und der sagt dann online das. Das ist auch vielleicht ganz interessant. Da gibt es dann auch Vermittler, die dann zum Beispiel so Community Tutors heißen die dann zum Beispiel. Das sind dann so Leute, die eigentlich keine Sprachlehrer ausgebildet sind, aber die sind dann beispielsweise in ihrer Muttersprache gut und die bieten sich dann einfach an, mit dir zu sprechen und auch da gibt es dann die Möglichkeit, dass man es vielleicht als Tandem macht oder was auch immer.
Ich würde jetzt aber ganz gerne nochmal grundsätzlich auf diesen Unterschied zwischen diesem Tandemlernen und dem Online-Unterricht eingehen. Bei dem Tandemlernen ist im Grunde ja immer die Idee, ich verabrede mich mit einem Spanier, der gern Deutsch lernen möchte und ich möchte gern Spanisch lernen. Das heißt, mal bin ich der Lehrer und mal bin ich der Lerner. Also wenn es gerecht zugeht, nur die Hälfte der Zeit lerne ich dazu und die andere Hälfte bin ich ja Deutschlehrerin für den Spanier. Mhm. So, das ist ja schon mal ein Unterschied. Plus, es gibt eben auch Apps, die solche Tandempartner vermitteln.
Okay. Mhm.
Ja, nicht den Online-Unterricht, wie wir es eben gesagt haben, wo ich als Schüler hinkomme, sondern die Tandems vermitteln. Und da sind uns bei der Recherche dann doch so ein paar etwas fischige Geschichten aufgefallen. Das sollte man dazu sagen. Also es gibt eine App, die heißt Hello Talk und eine andere, die heißt einfach Tandem. Und es gibt durchaus Leute, die finden darüber nette Kontakte. Das ist dann fast so wie früher eine Brieffreundschaft oder so. Man ist sich dann auch sympathisch, man kann zusammen lernen. Aber es gibt da wohl auch Menschen, die also entweder tatsächlich persönliche Daten abgreifen wollen oder auch auf der Suche nach einer
Die verwechseln es mit einer Dating-App. So.
Okay, ja. Alles klar. Und die App ist dann quasi auch nur der Vermittler dafür. Richtig. Und inwieweit quasi schützt die einen auch? Können
nicht genug. Nein. Also das sagen uns alle Leserrückmeldungen, alle Rückmeldungen, die du in Foren findest, zeigen ganz klar, da halten die sich sehr stark zurück. Also wenn dann so Beschwerden kommen, dann gehen die sofort einen Schritt zurück und sagen, nee, wir sind ja nur Vermittler, wir möchten das. Das ist aber auch schwierig, wenn du jetzt überlegst, wie schnell du dir ein Profil neu erstellt hast und dann wieder die gleiche Masche von vorne anfängst, wirst du halt einfach, das ist so ein Kampf gegen Windmühlen. Also ja, das ist eine Möglichkeit, da sollte man aber vielleicht nicht unbedingt seine intimsten Daten rausgeben, sondern das einfach erstmal locker anfangen mit irgendwie anonymisiert, so gut es geht, mit vielleicht Daten, die nicht unbedingt 100% stimmen und dann mal schauen, ob man da Leute trifft und dann im Zweifelsfall das auch wieder löschen, wenn man sagt, das ist es nicht. Ne?
Alles klar, also okay, Vermittler für Tandempartner, klingt interessant, aber mit Vorsicht zu genießen.
Genau.
Weil du gesagt hattest auch, es gibt auch Vermittler-Apps quasi für Lehrer. Woher weiß ich denn, dass die Lehrer, die über diese Plattform sich vermitteln lassen, ob die seriös sind?
Das ist je nach Plattform geregelt und da muss man tatsächlich teilweise in die FAQs gucken, aber es ist so, dass einige zum Beispiel von den Lehrern ganz klar verlangen, dass sie Lehrnachweise haben, also dass sie schon mal nachweisen, dass sie als Lehrer gearbeitet haben, und es ist sowieso so, dass sie sich alle Lehrer sich mit einem Video vorstellen. Du kriegst also vorher ab so Informationen und normalerweise sollte man auch darauf achten, welche Zertifikate haben die. Es gibt ja genügend offizielle Sachen, haben die da schon mal gearbeitet, und du hast in der Regel die Möglichkeit, eine Probestunde zu nehmen. Das sollte man auch immer nutzen und mit den Leuten sprechen und auch tatsächlich sich versuchen, ein Bild zu machen. Komme ich mit demjenigen klar? Der muss ja dann vielleicht, also wenn ich noch nicht so weit bin, müssen wir sie ja auch irgendeine Sprache finden, in der man spricht, also Deutsch oder Englisch oder was man auch immer sonst noch als Vermittlungssprache hast, weil die ganze Zeit dann in der Zielsprache zu sprechen, wird auch nicht für jeden möglich sein. Aber da ist es einfach so, dass diese Vermittler eigentlich schon inzwischen klar machen, der und der und der ist geprüft, das und das haben wir nachgeguckt, der hat uns die Zertifikate vorgelegt, oder dann eben halt auch einen Bereich haben, wo es heißt, das ist jemand, der wirklich das mehr just for fun macht, ist klar, ist preiswerter, aber eben halt keine offizielle Lehrkraft, teilweise als professionelle Lehrkraft zum Beispiel dann ausgezeichnet.
Okay.
Du hast zum Beispiel auch Bewertungen von
sehr
bisherigen Schülern, die dann eben sagen, hab richtig toll was gelernt bei dem, oder weiß ich nicht, vor allen Dingen Grammatik geübt oder was auch immer.
Spaßiger Unterricht, abwechslungsreich. So, ist ja auch eine Sache. Genau, es kann ja noch jemand noch so toll sein als Lehrer, aber es ist langweilig du hast das Schulgefühl sofort wieder.
Alles klar. Ich würde jetzt noch mal kurz zusammenfassen, weil es ist klar, doch recht komplex. Es ist
sehr, deswegen also drei wirklich, Artikel, deswegen gleich ein Titelthema.
Es ist wirklich übelst komplex. Also es gibt diese klassischen Sprachlern-Apps, wie man sie so kennt, Bubble und wie sie alle heißen.
Mit dutzenden Konzepten.
Mit dutzenden Konzepten. Manche von denen haben sich haben sich entwickelt.
Evolution.
Und evolved, nein, wie sagt man denn? Oh Gott, jetzt fehlen mir die Worte hier. Also manche von denen haben sich mittlerweile da komplett herausentwickelt und bieten ein ganzheitliches Konzept an mit Core-System. Da hattest du auch schon angesprochen. Das sind Bubble, Busuu und Duolingo. Oh Gott. Also jetzt vermesse ich meine, also jetzt geht mir meine Sprache verloren. Es tut mir sehr leid. Das ist doch passend irgendwie in so einer Sendung. Ja. Genau. Dann haben wir diese Vermittler-Apps, wie zum Beispiel Werbling, die einem quasi einen echten Lehrer vermitteln, mit dem ich quasi einen echten Kurs mache und dann
die auch so ein bisschen schauen, was sind das für Lehrer, die da so ein bisschen eine Vermittlerrolle
die das wahrnehmen. Kontrollieren, aber wirklich mit einem doch ziemlich klassischen Konzept, ne? Einfach das
und ohne Lehrmaterial.
Und ohne Lehrmaterial, dass dir quasi auch die einfach nur der Präsenzaspekt fehlt. Und dann gibt es diese Tandem-Vermittler mit ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Was mich noch interessieren würde, also noch ganz viele Sachen interessieren mich, aber wir haben noch gar nicht über die Kosten gesprochen. Mit was muss man so rechnen? Also ich stelle mir jetzt vor, so eine ganz einfache Gamification-App wie Bubble oder so, oder wie Bubble, da kann ich kostenlos mal reinschnuppern. Wie weit komme ich denn kostenlos? Würde ich denn kostenlos
Duolingo ist komplett kostenlos. Ne? Die versuchen dich zwar immer dazu zu bringen, dann irgendeine Premium-Variante zu benutzen, aber die musst du nicht benutzen. Die anderen, Bubble und Busuu, das sind so Apps. Also die ganze Gruppe geht irgendwie, wenn wir jetzt mal Rosetta Stone, die tatsächlich, wie du schon sagst, sehr nach oben rausfallen. Aber generell bist du so vielleicht, also ich will jetzt auch nicht viel verraten, aber 50, 60, 70 Euro im Jahr oder so bist du schon gut dabei. Also das ist jetzt nicht das ist das, was man, wo man auch so ausgehen würde, okay, das will ich ausgeben, das würde ich noch anlegen. Und du musst halt ja auch nicht sozusagen diese erweiterte Geschichte nehmen. Du kannst natürlich auch sagen, ich suche mir, was weiß ich, im YouTube Sachen raus. Da gibt's jetzt inzwischen auch ganz viele Leute. Instagram, gibt's Sprachlehrer, die da ganz interessante Sachen machen. Oder eben Netflix oder was auch immer. Die Problematik ist, dass du gerade als Einsteiger natürlich mehr Schwierigkeiten hast, solche Zusatzangebote zu finden, als wenn du schon ein bisschen länger dabei bist. Aber sowas wie zum Beispiel Audio-Podcasts und sowas, auch von Babbel und Buso, sind komplett nutzbar, ohne dass du irgendwie da was für bezahlst. Sie sind kostenlos. Babbel hat sogar, ich glaube, das ist alle zwei Wochen oder jede Woche, sowas fragt die Sprachexpertinnen. Das ist ja jetzt für Englisch. Das ist jetzt auch für alle auf YouTube und Facebook. Da kannst du dann irgendwie mitmachen. Die haben immer ein Thema. Da machst du dann ein bisschen mit. Das ist kostet dich nichts. Auch wenn du jetzt irgendwie Duolingo oder was ich Nutzer bist, kannst du da mitmachen. Wenn du jetzt anfängst, diese Live-Kurse zu sehen, dann also bei diesen Vermittlungskursen, da fange ich ja jetzt mal mit an, die dir die Sprachlehrer vermitteln, da ist ja alles drin. Ja, ne? Also okay, das geht von zwei Euro pro Stunde bis 98 Euro pro Stunde, wirklich. Da ist das musst du halt sehen, wie viel du selber da anlegen willst und bei wem man sich wohlfühlt.
Also ich glaube, wenn man das richtig gern macht und viel machen möchte, ist schon eine Flatrate empfehlenswert, oder?
Das denke ich. Also ja. Sollte man sich halt tatsächlich auch diese Buso Live und Babbel Live mal angucken. Wenn man jetzt nicht unbedingt sagt, ich bestehe auf einen Lehrer, kommst du preislich da eventuell bei einigen besser weg. Bei Buso kannst du auch, je nachdem welches Modell du hast, auch einzelne Stunden nehmen. Da kostet dich dann, glaube ich, eine Stunde 8 Euro oder so.
Alles klar. Und da sind aber auch die Lehrer Hintergrund gecheckt.
Die sind alle, Buso ist auch, es gehört zu einer Gruppe, die auch Wörbling hat, und die sagen ganz klar, alle Lehrer, die da sind, sind mindestens so und so, haben so und so viele Stunden gemacht, sind seit so und so vielen Jahren dabei. Es gibt keine Beschwerden, die sind super pünktlich. Ich habe so, also das war wirklich ein Artikel, der wirklich lange gebraucht hat. Ich weiß nicht, wie viel Unterrichtsstunden. Ich habe, glaube ich, 2,5 Monate lang nur bei Buso und Babbel gesessen und irgendwelche Unterrichtsstunden gemacht. Ich habe nie erlebt, dass da irgendeiner war, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hätte und gesagt hätte, Gott, was für ein schlimmer Lehrer. Die waren alle super motiviert, die waren super vorbereitet, die haben allen geholfen, wenn irgendwie Probleme gab. Die haben wirklich jeden abgeholt. Kann ich nichts Negatives zu sagen. Also es gibt Probleme, wie zum Beispiel diese Sache mit, was ist, wenn jetzt irgendwie ein Lehrer da anfängt, irgendwie den ganzen Zettel vorzuschreiben, wie komme ich da mit? Ne? Das ist natürlich eine Sache, Koordinationssache. Und das, was wir vorhin schon angesprochen haben, wie gut kommst du damit klar, wenn da wirklich mal 3, 4, 5 Leute sitzen? Ne? Das ist ein anderes Lernen, als wenn ich das 1:1 mache über diese Vermittler. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Da gibt's kein richtig oder falsch. Das ist einfach das, was du magst. Frontalunterricht, den habe ich ja auch ausprobiert. 1:1 mit einem Muttersprachler ist schon eine andere Sache. Ne? Du hast vielleicht 45 oder 5 Minuten oder 60 Minuten.
Aber auch anstrengend, oder?
Richtig anstrengend. Ja. Also du fühlst dich danach auch echt durch. Also da brauche ich wirklich auch noch eine Stunde, wo ich mich danach dann gedacht habe, jetzt muss aber wieder runterkommen. Jetzt hast du wirklich, jetzt hast du was geleistet. Das war so ein bisschen wie Arbeit.
Das glaube ich. Aber wahrscheinlich eine sehr befriedigende Arbeit.
Ja, du hast das Gefühl, du kommst viel weiter als alles, was du in so und so vielen Stunden irgendwie in irgendwelchen Kursstunden hast. Natürlich. Du bist ja derjenige, aber du kannst auch nicht fliehen. Ich meine, wie häufig hast du es in der Schule gehabt, wollen wir ehrlich sein, dass du gedacht hast, bitte, ich weiß nicht die Antwort, lass doch den neben mir rankommen oder die neben mir. Und dann,
ich habe die Schule geliebt.
Echt?
Ja. Okay. Aber... Genau, ich kann mir die Situation vorstellen.
Es ist schön, dass du auch an Leute wie uns, du kannst dich auch reinversetzen in Leute.
Ja, genau. Okay, alles klar. Das war wirklich auch jetzt sehr intensiv, das mit euch zu besprechen. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal ein Fazit. Also wir haben ja jetzt ganz verschiedene Konzepte vorgestellt bekommen. Vielleicht können wir das aufdröseln. Wer macht was? Also wenn ich vielleicht quasi wirklich nur eine Urlaubsvorbereitung suche, wie gehe ich daran? Ich weiß, ich fahre nächstes Jahr nach Italien. Wie gehe ich daran? Mit welchen Apps?
Da fallen mir Apps ein, über die wir jetzt gerade noch gar nicht gesprochen haben. Es gibt ja neben den Sprachlern-Apps, die so einen Mix haben an Übungen, gibt es ja auch noch die reinen Vokabeltrainer. Ja. Und zwar bilden die alle so einen Karteikartenkasten ab, wo ich alle meine Vokabelkärtchen habe, und ich fange vorne an Und die, die ich schon gut kann, die schiebe ich nach hinten, die kommen dann nicht mehr so oft dran. Und die, die ich noch gar nicht kann, die bleiben vorne und kommen immer wieder, bis sie dann alle einfach weitergerutscht sind. Dann geht's wieder von vorne los, ein Durchgang mit allen, wird wieder sortiert und so. Das ist so ein System, das hat sich mal jemand ausgedacht, Sebastian Leitner hieß der, mit diesen Karten, mit 5 Fächern. Und das Versprechen ist, wenn alle hinten drin sind im 5. Fach, dann sind die so ins Gehirn gehämmert, dann werde ich die nie wieder vergessen. Ja. Wenn ich also jetzt wirklich nur für 3 Wochen Urlaub in irgendeinem fremden Land die Worte mir drauf schaffen will, dann würde ich beinahe so eine App empfehlen.
Die sind wahrscheinlich dann auch immer kostenlos, oder?
Naja, das kommt auch sehr drauf an. Nee, also die kosten zum Teil auch richtig Geld, aber da gibt es auch eine Menge kostenlose. Und es gibt vor allen Dingen ganz viele, wo es so eine Community drumherum gibt. Anki ist das eine, was sehr viele nutzen. Da gibt es dann eben schon ganz viele fertige Karten, die ich gleich verwenden kann. Die muss ich mir nicht erst noch schreiben. Die gibt's schon. Ne? So.
Du kannst dann auch viele dieser Apps einfach benutzen. Also es gibt dann auch, bei Bubble oder so auch dann wirklich die Möglichkeit, teilweise so Themenbereiche, so bestellen im Restaurant oder was weiß ich, was anzuwählen. Oder also es gibt dann auch welche, die dann wirklich nichts anderes machen, Dorothea schon gesagt hat, wirklich diese Urlaubsvorbereitung. Also da sind diese Apps definitiv völlig in Ordnung und da musst du jetzt auch meiner Meinung nach nicht irgendwelche Sprachkurse mit was weiß ich was Hardcore noch belegen oder so. Das reicht für den Anfang erstmal komplett aus, ne?
Okay, also für den Anfang und für Urlaubsvorbereitung kann man da super drauf zugreifen. Ja. Wenn ich mehr will, würde ich auch mit diesen klassischeren Apps weitermachen. Wie würde ich dann vielleicht aber weitergehen können?
Ich würde definitiv nach einer Zeit anfangen, eben halt das zu erweitern, vielleicht am Anfang wirklich durch Audio-Podcasts, tatsächlich auch durch irgendwelche Schreibübungen, auch durch vielleicht sich einfach, es gibt auch bilinguale Literatur, mit Hilfen einfach das zu erweitern. Und leider Gottes, man muss es halt sagen, irgendwann komme ich zu dem Punkt, das ist die Sache, ne? Die Kompetenz zu sprechen erlerne ich leider nicht dadurch, dass ich höre, lese oder schreibe, sondern sprechen erlerne ich durch Sprechen. So heftig das ist. Also ich muss an irgendeiner Stelle mir das überlegen. Das heißt nicht, dass ich einen Kurs buchen muss bei was weiß ich, Bubble Dings und diese Live oder was weiß ich was. Das kann verschiedene Sachen sein. Aber ich muss mir halt irgendwann überlegen, okay, wie komme ich da hin? Und muss mir halt überlegen, will ich es per Tandem machen? Will ich vielleicht irgendwie mal ein paar Euro anlegen und mit jemandem online da sprechen? Gehe ich dann vielleicht doch in irgendeinen Kurs oder und nehme das mehr als begleitende Sache? Aber ich muss halt irgendwann ins Sprechen kommen, weil irgendwann baue ich ansonsten so eine Hemmung auf, dass ich es nicht tun werde mehr.
Das ist wichtig.
Das ist leider Gottes so. Also der Mensch ist dann auch so, das wird nicht leichter, wenn du nicht sprichst. Also die Vorstellung, es ist so lustig, es gibt ja dieses Community, hatte ich ja erzählt im Busu, und das ist so toll. Da habe ich mal wieder in so einer Community-Sache was korrigiert und dann hatte einer auf Spanisch, ich mache es ja nur mal für Spanisch, diese Korrekturen, also er sollte eigentlich auf Deutsch was schreiben, hat auf Spanisch draufgeschrieben, das will ich hier nicht, ich will nur einfach schnell durch die App kommen. Und da habe ich gedacht, ja genau, das ist aber das Problem, wenn du jetzt schnell durch die App kommst, hast du nicht verstanden, warum dieser Teil so wichtig ist. Du klickst halt ab, dann ist es wie ein Videospiel, aber du lernst diese Kompetenz nicht. Und das ist eben genau diese Geschichte. Je länger du wartest, je länger du dich damit aufhörst und sagst, ach nee, Sprechen ist sowas für mich, das mache ich dann mal ganz am Ende. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser.
Okay, dann ist ja das Geheimnis im Prinzip, sich selber zu motivieren, sich auch wirklich da rein zu begeben.
Ja.
Wie würde man denn für sich so persönlich den Mix finden? Was macht man dann am besten, wenn man sagt, ach, ich weiß jetzt noch nicht so richtig und wie würde man für sich den Mix finden, tatsächlich dran zu bleiben?
Ich fürchte, du musst dir einen Lernplan machen. Du musst dir wirklich sagen.
Wie so ein Lerntagebuch.
Ja, also dieses, ich versuch's mal irgendwann zwischenzuschieben, wird nicht funktionieren. Mhm. Weil du schiebst es nach hinten, du schiebst es nach vorne und dann kommen wir wieder zu dem Teil. Das ist auch so eine Sache, die ich zum Beispiel selber an mir dann irgendwann gehasst habe, als ich diese ganzen Apps dann am Anfang ausprobiert habe, ist dieses, du machst 5 Tage nichts. Und am 6. Tag sagst du dann, heute mache ich 3 Stunden. Und so funktioniert Lernen nicht. So funktioniert unser Hirn nicht. Du überlastest dann in diesen 3 Stunden alles, du lernst davon gar nichts. Du brauchst einen kontinuierlichen Input, du brauchst eine kontinuierliche Wiederholung. Das muss für dich Spaß machen, es muss sinnvoll sein. Und du musst halt wirklich, es muss so wirklich so ein Trainingseffekt bekommen. Und du darfst nicht anfangen zu sagen, naja, irgendwie 15 Minuten, die schiebe ich da rein. Und da bin ich jetzt sowieso immer in der Bahn, dann versuche ich das nochmal. Sondern du musst auch in so eine, das hatte ja diese Professorin gesagt, in so eine Deep Learning Phase auch kommen. Das heißt, du musst auch teilweise dich wirklich hinsetzen und wirklich mal, du merkst das dann auch, irgendwann versinkst du dann da auch so drinne, weil du dich plötzlich, du kommst an irgendeiner Grammatik, kommst du irgendwie nicht klar mit irgendeiner grammatikalischen Problematik und dann fängst du an, dich da reinzufuchsen und dann musst du auch wirklich, dann bist du auch wirklich so ein bisschen wie weg und denkst du irgendwann vielleicht, ah, das habe ich jetzt verstanden, da so ist es.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Haken an diesem, ja, man kann dann immer so schön in der Straßenbahn lernen. Da, so ein Deep Learning tritt da nicht ein, nein, oder? Nee. Also ich kann in einer Straßenbahn mal Zeitung lesen, aber nicht irgendwie ein kompliziertes Sachbuch. Dafür ist mir das zu unruhig. Dafür nehme ich meine Umgebung dann eben doch wahr. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel so eine App als einen Baustein in seinem Sprachlernkonzept hat, man fährt vielleicht beinahe besser, wenn man sich zu Hause in eine ruhige Ecke setzt und jeden Tag zur selben Zeit eine Viertelstunde mit dieser App übt. Und ich meine, im Wartezimmer vom Arzt, ich kann da ja keine Sprechübungen machen, da gucken mich ja alle dumm an. Ich glaube, so dieses ganz nebenbei, ja, man muss gar nichts tun und ganz nebenbei, und wenn sie diese App ein Jahr auf ihrem Handy hatten, dann sind sie plötzlich ein Sprachgenie. Dieses Versprechen da, das funktioniert eben nicht wirklich. Das muss man sich schon klar machen.
Du kannst natürlich, das erleben wir auch, ne? Du kannst natürlich, es gibt auf YouTube immer die Leute, die dann sagen, ich habe Duolingo seit 720 Tagen, jeden Tag. Das kannst du machen. Das ist dann aber, weiß nicht, ob das Sprachenlernen ist oder irgendwie so eine Art Hobby. Guckst du dir das an? Die haben dann teilweise YouTube-Videos. Ich habe mir das im Vorfeld auch zur Vorbereitung und währenddessen immer mal wieder angeguckt. Die haben dann auch ein gewisses Sprachniveau erreicht. Aber auch da geht's dann ganz häufig darum, dass sie dir irgendwelche Tests machen, die dann ziemlich ähnlich zu dem sind, was Duolingo sowieso macht. Aber auch die kommen dann nicht entsprechend. Auch die machen das nicht. Also du musst halt einfach anfangen, wirklich von Anfang an dir zu überlegen, ich möchte zwar diese App haben, aber ich möchte das irgendwann auch weitermachen. Also 15 Minuten am Tag wird es nicht funktionieren. Tut mir leid.
Naja, aber ich nehme jetzt trotzdem das positiv.
Das ist positiv.
Also, man schafft es nicht mit 15 Minuten am Tag, aber wenn man sich nichts vormacht. Aber man kann es schaffen. Man kann eine Sprache mit diesen Plattformen lernen. Und das ist, wenn man Zeit investiert. Und die haben aber damit eigentlich das Rad auch nicht neu erfunden. Ne?
Nö, das stimmt.
Nee, aber sie haben es ein bisschen aufpoliert. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht.
Ist ja auch ein schönes Fazit.
Und ich glaube, was auch ganz nett ist, ich glaube, in dem Moment, wir reden jetzt auch immer davon, dass das so ein bisschen Arbeit ist. Aber du merkst irgendwann, also mir geht das so, du fängst ja vielleicht auch an, dann hörst du Musik in der Sprache. Und dann denkst du, Mensch, jetzt verstehe ich, was der singt. Und dann macht dir das ja viel mehr Spaß. Also irgendwann in der Schule habe ich dann alles auf Englisch gehört. Irgendwann fängst du dann an, irgendwelche Filme zu gucken. Das macht einfach Spaß. Dann ist das für dich nebenbei Beschäftigung mit der Sprache, ohne dass du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich muss mich jetzt hinsetzen und damit beschäftigen. Sowas. Ich kenne Leute, die zum Beispiel Koreanisch lernen, die einfach auf diese koreanischen Seifenoper, möchte ich jetzt nicht sagen, was weiß ich, was es da gibt. Ne? Es gibt diese japanischen Anime-Geschichten, Mangas, es gibt ganz viele Leute, die beschäftigen sich tagtäglich stundenlang mit dieser Zielsprache, ohne dass die sagen würden, ich habe das Gefühl, ich mache da jetzt ganz schlimm was, sondern die finden es einfach cool, da rein einzutauchen. Also ich glaube, man muss wirklich man muss halt vom Gedanken her, vom Mindset, wenn man das so schön auf Englisch sagen darf, muss man wirklich ein bisschen entwickeln. Das ist ja auch das Positive, was die wollen, irgendwie dieses Positive rangeben. Weg von dieser Idee, oh Gott, Sprachenlernen ist wie damals in der Schule, wo mir irgendwie die Lehrer gesagt haben, so, jetzt hast du deine Vokabeln wieder nicht gelernt, Nico, toll.
Ja. Das ist, ne? Ja, sehr gut. Aber genau, dafür sind wir ja auch erwachsen genug, um das rauszufinden, was wir da gerne möchten. Und die Angebote sind da, man muss sie quasi nur nutzen und muss sich, wie gesagt, man darf sich nichts vormachen. Alles kostet eben auch ein bisschen Zeit. Was wollt ihr denn mal noch lernen? Mal so als kleiner Rausschmeißer. Wenn ihr euch irgendwas wünschen könntet, was ihr lernen wollen würdet, was wäre das denn?
Ich würde wirklich noch mal ein bisschen mit Französisch weiterkommen.
Ah, sehr gut.
Da habe ich jetzt Lust drauf. Also richtig genau dies, aktiv sprechen, aktiv schreiben, aktiv werden. Ja, das ist mein Plan fürs nächste Jahr.
Ich bleib ja bei Spanisch.
Du bleibst bei Spanisch. Weiter.
Ja, ja, klar. Ich habe ja witzigerweise auch durch diesen ganzen Test auch mehrere Spanier kennengelernt und bin auch mit Argentiniern befreundet inzwischen. Also es geht jetzt eigentlich mehr darum, wann fahren wir nach Argentinien.
Ach, sehr schön. Also haben die Apps quasi auch noch dafür gesorgt, dass du internationaler vernetzt bist. Ja, sehr schön. Das ist doch ein schönes Fazit für diese Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor Apps, sondern nutzt sie, könnt sie konstruktiv nutzen und wollt sie konstruktiv nutzen und in eine neue Sprache reinzuschnuppern. Das macht auch einfach Spaß, finde ich. Dann Dorothee, Nico, vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann wünsche ich euch noch eine ganz schöne Zeit und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Feliz Navidad. Prospero años e felicitas. Ne? Alles klar.
Jetzt geht's los.
Okay. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.